Erstes Kapitel: Die tief betrübte Mutter. Frau von Grünau lebte auf ihrem prächtigen Landgute in trauriger Einsamkeit. Eine ganze Reihe schmerzlicher Unglücksfälle hatte sie betroffen. Vor 2 Jahren hatte sie ihren Gemahl verloren, mit dem sie ein Herz und eine Seele gewesen. Und voll unaussprechlichen Jammers hatte sie mit ihren 3 Kinderchen die geliebte Leiche zu Grabe geleitet. Im vorigen Jahr wurden 2 ihrer Kinder, 2 fröhliche, hoffnungsvolle Knaben, von den Blättern hinweggerafft. Und sie benetzte die Blumen, womit sie die 2 kleinen Gräber bekränzt hatte, mit heißen Tränen. Zu Anfang dieses Jahres erhielt sie die Nachricht, ihr einziger Bruder, ein tapferer Offizier, der sich im Felde befand, sei den Tod durchs Vaterland gestorben. Und dieser neue Schmerz erneuerte und vermehrte ihre tiefe Betrübnis. Sie hatte keine Freude mehr auf Erden, als ihr einziges noch lebendes Kind, Melina, ein holdes Mädchen von etwa 8 bis 9 Jahren. Eines Tages nun, da die gute Mutter, die ihre Tochter selbst unterrichtete, an ihrem Arbeitstischchen nächst dem Fenster saß und Melina neben ihr stand, und während die Mutter nähte, aus dem Büchlein, das aufgeschlagen auf dem Tischchen lag, laut vorlas, trat ein Fremder in das Zimmer. Er hielt eine Schrift in der Hand, machte eine kurze Verbeugung und sagte, dass er an den verstorbenen Herrn von Grünau eine kleine Schuldforderung habe, die bloß 2000 Reichstaler betrage. Frau von Grünau fand diese Schuld höchst unwahrscheinlich, zumal der Fremde nicht zum Besten gekleidet war und eher das Aussehen eines Landstreichers hatte als eines Mannes, der solche Geldsummen ausleihen könne. Sie war indes etwas betroffen, weil von ihrer Dienerschaft sich eben niemand zu Hause befand. Die Kammerjungfer hatte sich in die Stadt begeben, ihre todkranke Mutter das letzte Mal zu sehen. Der Kutscher hatte sie dahin gefahren. Die übrigen Leute waren draußen auf der Wiese mit dem Heu beschäftigt. Frau von Grünau befahl Melinen, den Verwalter zu rufen. Der ernste alte Mann kam und erklärte die Schuldverschreibung für falsch. »Ich weiß gewiss«, sagte er, »dass der selige Herr von Grünau durchaus keine Schulden hinterließ. Die Unterschrift ist nachgemacht.« Der Fremde schien vor Zorn außer sich zu kommen und brachte gegen den Verstorbenen die grässlichsten Verleumdungen vor. Die Mutter wollte nicht, dass Melina solche gottlosen Reden höre, und hieß sie in den Garten gehen. Der Fremde fing nun eine sehr lange, verworrene Erzählung an, wie der verstorbene Herr, der noch auf der hohen Schule war, diese Summe von ihm entlehnt habe. Der Verwalter verlor endlich die Geduld und sagte, »Geht, geht, ihr seid ein Betrüger. Wenn euch der selige Herr nur 10 Taler schuldig gewesen wäre, so hättet ihr das Geld, das ihr sehr nötig zu haben scheint, schon vor vielen Jahren verlangt, nicht erst jetzt, mehr als 2 Jahre nach seinem Tode.« Allein der Mann bestand auf seiner Forderung und wollte sich nicht abtreiben lassen. Es kam zwischen ihm und dem Verwalter zu einem heftigen Wortwechsel, der sehr lange währte. Frau von Grünau bedauerte heimlich, dass ihre Leute nicht zu Hause waren, sonst hätte sie den Kerl als einen Betrüger fortschaffen oder festnehmen lassen. Endlich ging er voll Unwillens und mit der Drohung, die Frau vor Gericht zu verklagen. Frau von Grünau, der dieser Auftritt sehr unangenehm gewesen, ging in den Garten, um nach Melinen zu sehen. Allein sie erblickte das Kind nirgends. An dem Garten floss ein Fluss vorbei, der sehr reißend war. An dem Ufer, das etwas abhängig war, lag Melinens kleine Gießkanne. Die Mutter ward vor Schrecken beinahe ohnmächtig. Ein Hirtenknabe kam gerannt und brachte Melinens Strohhut. »Der Hut«, sagte der Knabe, »ist den Fluss hinabgeschwommen und an den Zweigen eines Weidenstrauches hängen geblieben. An den schönen blauen Bande habe ich ihn erkannt.« »Oh Gott«, rief die Mutter todbleich und mit zum Himmel erhobenen Händen, »das liebe Kind wird doch nicht in den Fluss gefallen sein.« »Ach«, schluchzte der Knabe,
Das arme Fräulein ist sicherlich ertrunken. Sie sehen ja, von da, wo die Gießkanne liegt, bis in das Wasser ist das Gras zerdrückt. Ach, die gute, gute Melina. Erst gestern Abend hat sie mir noch ein Butterbrot gegeben.« Die erschrockene Mutter rief: »Oh, springe, rufe Leute zusammen, das gute Kind ist vielleicht noch zu retten.« Sie selbst eilte zum Verwalter mit dem Jammerrufe: »Melina ist nicht mehr da, sie ist in das Wasser gefallen.« Das ganze Dorf wurde aufgeboten, das arme Kind zu suchen. Alles Suchen war vergebens. Die trostlose Mutter verlebte nun sehr traurige Tage und viele schlaflose Nächte. »Ach«, sprach sie mehrmals, »mein lieber Mann und meine drei Kinder sind mir vorausgegangen. Und nun bei dir, o Gott, in dem Himmel. Auch mein edler Bruder ist im fremden Lande aus diesem Jammertale in unser rechtes Vaterland heimgegangen. Einsam und verlassen bleibe ich zurück. Meine Güter können mich nicht mehr freuen. Die Welt ist mir wie ausgestorben. Mein ganzes Herz sehnt sich, mit den geliebten Abgeschiedenen wieder vereinigt zu werden. Mein einziger Trost liegt jenseits dieser Erde. Der Himmel war immer meine süßeste Hoffnung, aber nun freue ich mich noch mehr darauf. Lass mich, lieber Gott, bald dahin kommen.« Zweites Kapitel: Major von Berg. Der Bruder der alten Frau, Herr von Berg, den man für tot hielt, lebte noch. Er war als Rittmeister bei den Husaren in einem hitzigen Gefechte unter den feindlichen Säbelhieben vom Pferde gestürzt. Seine Leute sahen ihn fallen. Sie mussten aber fliehen und ließen ihn als tot auf der Wallstatt liegen. Allein er war bloß schwer verwundet und wurde als Gefangener in eine entfernte Festung des Feindes abgeführt. Er fand keine Gelegenheit, den Seinigen Nachricht von sich zu geben, auch er erhielt keine Nachricht mehr von ihnen. Endlich wurde Frieden. Herr von Berg wurde ausgewechselt und kehrte als Major mit seinem Regiment in sein geliebtes Vaterland zurück. Auf der weiten Reise nach Hause machte sein Regiment in einem kleinen Städtchen Rasttag. Einige Meilen davon wohnte, auf einem abgelegenen Bergschlosse, tief in einer waldigen Gegend, ein Freund von ihm. Der Major besuchte ihn. Hier vernahm er zu seiner großen Betrübnis den Tod seines geliebten Schwagers. Wie es der Witwe und den drei Kindern ergehe, wusste der Freund ihm nicht zu sagen. Als Herr von Berg abends mit seinem Reitknechte so durch die wilde, waldige Gegend in das Städtchen zurückreisen wollte, kam er vom rechten Wege ab. Es war bereits spät im Herbste. Die Gegend voll finsterer Tannen wurde immer rauer und wilder. Noch milderte der Mond, der im ersten Viertel war und durch die Tannenäste schien, die schauerliche Finsternis ein wenig. Jetzt ging er aber unter. Schwere Wolken überzogen den Himmel. Ein Sturmwind brauste durch den Wald und mächtiger Regenschauer, mit Schnee vermischt, wehte den beiden Reisenden in das Gesicht. Die Finsternis wurde so dicht, dass man den nächtlichen Himmel zwischen den Baumästen kaum mehr unterscheiden konnte. Der Major sagte zu seinem Begleiter: »Unsere Pferde sind ganz ermüdet. Wir werden wohl, so kalt und frostig es ist, in dem wilden Walde übernachten müssen.« »Je nun«, sagte Haska, der Reitknecht, »das wäre nicht das erste Mal. Ich will hier ein lustiges Feuer aufschüren. Da wir weder zu essen noch zu trinken haben, so können wir uns doch wenigstens wärmen.« Er stieg ab, band die Pferde an einen Baum und suchte unter den Bäumen einen stillen Platz, wo sie vor Wind und Regen sicher wären. Allein er bemühte sich vergebens, Feuer zustande zu bringen. Die abgefallenen Zweige und Reiser waren zu nass. Der Sturm ließ indes ein wenig nach. Da hörten sie in weiter Ferne das Bellen eines Hundes. »Nun, Gottlob«, sagte der Reitknecht, Wir können nicht mehr weit von einem Dorfe oder einem einzelnen Bauernhofe sein.«
»Das vermute ich auch«, sagte der Major. »Wir wollen wieder aufsitzen und der Gegend zureiten, wo der Hund bellt.«
Nachdem sie eine Strecke weit geritten waren, sahen sie ein fernes Licht durch die Bäume schimmern, das ihnen abermals verschwand, allein immer wieder zum Vorschein kam. Endlich gelangten sie an ein einsames Haus im Walde, das nebst Stadel und Stallung, Garten und Hofraum von einer ziemlich hohen Mauer umgeben war. Der Glanz eines großen Feuers, das auf dem Küchenherde loderte, warf einen rötlichen Schein an die nahen, hundertjährigen Waldbäume und erhellte das Dunkel der Nacht. Das Haus schien sehr fest gebaut und die Fenster waren mit Eisen vergittert. An den Mauern war jedoch der Anwurf sehr viel abgefallen und da und dort waren sie grün und gelb von Moos. Beide Reiter stiegen ab, führten ihre Pferde am Zaun, gingen um das Haus herum, den Eingang zu finden, und kamen an das Hoftor. Der Reitknecht klopfte wiederholt an dem Tore und polterte zuletzt, so stark er konnte. Endlich schob sich ein kleines Schäberlein in dem ein Torflügel auf, ein Licht schimmerte heraus und eine Stimme rief:
»Wer seid ihr?«
»Reisende«, sagte Haska, »die sich im Wald verirrt haben.«
brummte die Stimme. »Ihr kommt sehr zur Unzeit. Wie viel sind denn eurer?«
»Ah, wir sind nur unser zwei«, rief Haska, »nebst unseren zwei Pferden.«
»Na schon gut«, sagte die Stimme, »also in allem vier Stück.«
Ein altes, runzelvolles Gesicht schaute jetzt zu dem kleinen Lädlein heraus, um die Fremden in Augenschein zu nehmen.
»Himmel«, dachte der Major, »wenn ich die Weiberhaube nicht sehe, so würde ich darauf schwören, es sei der Kopf eines alten Husaren.«
Er trat näher und sprach:
»Seid so gütig und lasst uns hinein.«
»Nun wohl«, sagte die Alte. »Da ihr ein so hübscher junger Herr seid, da kommt denn herein in unser löbliches Gasthaus.«
Sie öffnete das Tor, der Major trat herein und der Reitknecht mit den willigen Pferden folgte.
»Dort ist die Stalltüre«, sagte die Alte. »Die Stalllaternen hängen daneben. Holt sie einmal her, ich will sie euch anzünden. Raum und Heu werdet ihr genug finden. Mit Haber sind wir aber dermal nicht wohl versehen.«
Haska führte die Pferde in den Stall. Der Major wollte auch ein wenig nachsehen, wie die Pferde versorgt würden, und war so ziemlich zufrieden. Die Alte verschloss indes das Tor sehr sorgfältig und nahm die Schlüssel wieder zu sich.
»Nun, mein lieber, artiger, junger Herr, kommen Sie einmal herein in die Stube«, sagte die alte Wirtin.
»Recht gern«, sprach der Major. »Macht nur, werte Frau Mutter, dass ich bald eine warme Suppe bekomme. Mich friert wie einen nassen Pudel und ich bin so hungrig wie ein Wolf.«
»Schön«, sagte die Wirtin. »Es ist mir aber recht leid, dass ich Sie nicht nach Wunsch bedienen kann. Mein Sohn, der Wirt, ist nicht zu Hause. Ich will mich aber beeilen, so gut ich kann. Wie Sie sehen, hinke ich ein wenig. Zugleich den Tisch decken, kochen und die Speisen auftragen, ist mir zu viel. Ich werde aber meiner Enkelin, dem Ursulein, rufen, drei Tische aufzuwarten. Das arme Kind ist zwar stumm und kann keinen Laut hervorbringen, indes hört sie recht gut und ist für ein so kleines Mägdlein ziemlich geschickt. Ehe indes eine halbe Stunde vergeht, wird mein Sohn kommen, und dann wird es mit der Ansprache und Bedienung schon besser gehen.«
Drittes Kapitel: Das stumme Kind wird vorgeführt. Der Major legte seinen nassen Mantel ab und setzte sich an den großen irdenen Ofen, um sich zu wärmen. Die Wirtin führte Ursula herein und sagte:
»Mache dem Herrn dein Kompliment und verneige dich hübsch.
Die Kleine tat's.
»So, und nun decke den Tisch«,
sagte die Wirtin, gab ihr das Tischzeug und ging. Ursula sah sehr blass und traurig aus. Die Wehmut in ihrem lieblichen Gesichtchen rührte den Major.
»Grüß dich Gott, liebe Kleine«, sagte er. »Ich bedauere, dass du stumm bist und mir nicht antworten kannst. Ich würde sonst recht gern mit dir reden.«
Das Kind sah ihn mit einem wehmütigen, freundlichen Blick an, legte den Finger auf die Lippen, deckte den Tisch und ging wieder. Über eine Weile brachte Ursula die Suppe. Der Major stand auf und setzte sich zu Tisch. Das Tischtuch war, wider seine Erwartung, sehr fein und blendend weiß. Ebenso die Serviette. Löffel, Besteck und Salzgefäß waren von Silber. Auch die Suppe fand er sehr gut. Er lobte die treffliche Bedienung und sagte,
»Gottlob, ich bin in ein recht gutes Quartier gekommen. Nun will ich mir nach den Strapazen der Reise recht wohl sein lassen.«
Das Kind sah ihn mit Augen voll Tränen unbeschreiblich schmerzvoll an und ging wieder hinaus.
»Sonderbar«, dachte der Major, »warum das Kind gar so traurig ist. Aber freilich, hören und nicht reden können, muss ihm sehr schwer fallen. Ich habe großes Mitleid mit dem Kinde und bedauere sehr, dass es mir nicht sagen kann, was ihm fehlt.«
Nach einer guten Weile brachte Ursula Rehbraten und Salat und schob ihm heimlich ein Streifchen Papier hin. Sie winkte ihm mit den Augen, blickte auf das Blättchen und dann seitwärts nach dem Küchenfenster und entfernte sich schnell. Er bemerkte, dass die Wirtin am Fenster, das in die Küche ging, lauschte, was in der Stube vorgehe. Der Major hatte den Wink des Mädchens verstanden, er solle das Zettelchen heimlich lesen. Er rückte es, ohne vom Tische aufzunehmen, näher herbei und las die mit Bleistift und zitternder Hand geschriebenen Worte. »Sie sind in eine Mördergrube geraten. Man wird sie heute Nacht ermorden. Seien Sie auf Ihrer Hut, Gott wolle Sie und mich erretten.« Der Major war höchst betroffen. Er überlegte, ob er entfliehen oder sich zur Wehre setzen sollte. Indes zweifelte er doch noch, ob die Sache auch wirklich so sei. Bald darauf kam Haska mit dem Felleisen in die Stube, in dem sich allerlei befand, was sein Herz zur Nacht nötig hatte. Der Major redete, damit die Wirtin das Gespräch nicht behorchen könne, ungarisch mit ihm. Er machte ihn mit dem Inhalt des Billetts bekannt, um sich mit ihm über die Anstalten zu beratschlagen, die sie treffen könnten, sich zu retten. Der ehrliche Diener erschrak.
»He nun«, sagte der Major, »wir wollen nicht den Mut verlieren. Lass uns, so wenig die Sache lächerlich ist, mit lachendem Munde davon reden. Wenn wir so bedenkliche Mienen machen, möchte die Wirtin Verdacht schöpfen.«
Haska fing sogleich an zu lachen, als hätte sein Herr etwas recht Lustiges vorgebracht.
»Nun, so laut zu lachen«, sagte der Major, »wäre eben nicht nötig gewesen. Hole mir vorerst meine zwei Doppelpistolen herein, die sollen mich vor dem ersten Anfall schützen. Mein Säbel hier in der Ecke soll mir auch gute Dienste leisten. Sieh aber jetzt sogleich in diesem Hause wohl nach, ob du denn wirklich etwas Verdächtiges entdecken kannst. Ich werde indes die Wirtin hüten, dass sie dir nicht nachschleicht und dich beobachtet.«
Haska ging, kam nach einer Weile mit den Pistolen und legte sie auf den Tisch. Er sah ganz bleich und erschrocken aus und sagte, »Ich habe genug gesehen. Neben dem Stalle ist eine kleine schlechte Kammer für Knechte. Ich untersuchte sie genau. Unter der Bettstatt bemerkte ich eine Falltüre. Ich rückte die Bettstatt, die nur ein leichter Schragen ist, weg, öffnete die Türe und stieg hinunter. Und was sah ich da? Allerlei Kleider von feinstem Tuche, von Samt und Seide, woran Blut klebte. Eine atlassene Weste, die einem sehr vornehmen Herrn gehört haben muss, war gerade an der Stelle, wo sie sein Herz bedeckte, von einem Dolchstiche durchbohrt. Man sah es, dass ein Strom von Blut aus der Wunde hervorgequollen war. Der weiße Atlas war davon rot gefärbt. Och, mir graute. Wir sind wahrhaftig in eine Mördergrube geraten.
Entrinnen können wir nicht. Das Hoftor ist mit starken Schlössern versehen und die Wirtin hat, denke ich mir, die Schlüssel gut verwahrt. Die Hofmauer ist zu hoch, um ohne Leiter hinüberzusteigern. Und dann möchte ich doch auch die Pferde nicht gern im Stiche lassen. Von den Räubern dürfte übrigens, wie ich denke, zurzeit keiner im Hause versteckt sein.
Und wenn ihre ein Dutzend da wären, sprach der Major. Ich fürchte sie nicht. Indes halte ich es doch für besser, dass wir der Wirtin, die allein zu Hause ist, die Schlüssel abfordern und dann zum offenen Tore hübsch ordentlich und gemächlich hinausreiten. Denn ich möchte es gern vermeiden, Blut zu vergießen.
Viertes Kapitel: Der Wirt und die Wirtin.
»Hey, Frau Wirtin«,
rief jetzt der Major,
»kommen Sie einmal herein.«
Sie hinkte in die Stube und fragte,
»was befehlen Sie so eilig?«
Allein eben in dem Augenblicke geschahen drei starke Schläge an das Hoftor.
»Hey«, rief die Alte, »der Wirt kommt. Ich will ihm geschwind aufmachen, ehe ich von Ihnen vernehmen kann, was Ihnen zu Diensten steht.«
Der Major trat mit dem Licht in der Hand unter die Haustüre, als wolle er aus Höflichkeit der Frau leuchten. Er wollte aber nur sehen, ob der Wirt allein komme oder einige Räuber mit sich bringe. Er war allein. Der Major ging mit ihm in die Stube und setzte sich wieder an den Tisch, auf dem die Pistolen lagen. Er fing mit dem Wirte ein lebhaftes Gespräch von dem Kriege an, und war so heiter, als hätte er nicht die geringste Besorgnis. Haska hatte indessen die Pferde gefüttert, kam nun herein und setzte sich an den anderen Tisch. Der Major sagte in ungarischer Sprache zu ihm,
»Mach es kurz mit deinem Nachtessen, lass dir dann mein Schlafzimmer zeigen und trage mein Felleisen dahin. Hiernach verlange sogleich zu Bette und geh in deine Kammer. Sei aber wohl auf deiner Hut. Sobald du merkst, ich sei nicht mehr hier in der Stube, so komm heimlich zu mir auf mein Zimmer und nimm deine zwei Pistolen und deinen Säbel mit dir.«
Haska trug das Felleisen hinauf in das Zimmer, kam dann wieder herab, tat sehr schläfrig und gähnte fürchterlich.
»Ihr reißt ja den Mund auf«, sagte der Wirt, »als wolltet ihr mich mit Haut und Haaren auffressen.«
Haska lachte und sagte, »oh, ich hätte gute Luft dazu. Doch ich möchte nun schlafen gehen. Ich bin heute vor Tag aufgestanden und den ganzen Tag geritten. Ich werde die ganze Nacht schlafen wie ein Dachs. Weckt mich morgen zu rechter Zeit, damit ich nicht versäume, die Pferde zu füttern. Ihr müsst aber recht stark lärmen, sonst höre ich euch nicht.«
Der Wirt schien sehr erfreut, vorerst den Diener zu Bette zu bringen und leuchtete ihm über den Hof in die Kammer, nächst dem Pferdestalle. Als er zurückkam, setzte der Major das Gespräch fort. Der Wirt warf aber von Zeit zu Zeit einen bedenklichen Blick auf die Pistolen.
»Gefallen Sie Ihnen, Herr Wirt?« sprach der Major. »Oh, ganz ungemein«, sagte der Wirt. »Nur hätten Sie dieselben in den Pistolenhaltern lassen dürfen. Sie haben sie hier nicht nötig. Sie sind hier in das sicherste Haus der Welt gekommen, so wahr ich ehrlich bin.«
»Ich finde Ihre Beteuerung ganz der Wahrheit gemäß«, sprach der Major. »Ihr Haus ist so sicher, als Sie ehrlich sind. Allein es ist meine Art, so auf die Pistolen wohl Acht zu haben. Beide sind scharf geladen. Es könnte durch sie leicht ein Unglück angerichtet werden.«
»So will ich die Pistolen dort in den Wandkasten legen und den Kasten verschließen«, sagte der Wirt. »Den Schlüssel mögen Sie indes in Verwahrung nehmen.«
»Oh, nicht doch, Herr Wirt«, sagte der Major. »Machen Sie sich keine Mühe. Ich nehme die Pistolen mit auf mein Schlafzimmer. Es ist so meine Art, oder wenn Sie wollen, meine Unart, dass die geladenen Pistolen immer auf dem Tisch hier neben meinem Bette liegen müssen.«
Der Wirt schien nachdenkend zu werden und ging etliche Male im Zimmer auf und ab.
»Aber wie«, rief er auf einmal, »was ist denn das? Das sehe ich erst jetzt. Sie trinken nur Wasser. Meine alte Mutter ist so vergesslich. Gewiss hat sie ihnen keinen Wein angeboten. Ich will ihnen von den besten bringen, den ich im Keller habe. Trinken wir noch ein Gläschen zusammen.«
Er ging hinaus und rief sehr laut in die Küche:
»Mutter, ihr habt vergessen, unserem verehrten Gaste Wein vorzusetzen. Geschwind kommt mit mir und nehmt die brennende Öllampe mit. Ich will das kleine Fässlein anstechen, das ich immer aufgespart habe, bis ein recht lieberwerter Gast kommt.«
»Was hat der Kerl im Sinne?« dachte der Major. »Will er mir einen Schlaftrunk beibringen oder mich gar vergiften?«
Allein plötzlich rief der Wirt die Stubentüre auf und schrie:
»Oh, mein lieber Herr, kommen Sie mir doch um Gottes Willen zu Hilfe! Meine arme Mutter, die mir leuchten wollte, ist samt dem Lichte die Kellerstiege hinabgefallen. Ich weiß nicht, lebt sie noch oder ist sie tot? Oh, helfen Sie mir doch, die arme Frau heraufzubringen!«
»Von Herzen gern«, sagte der Major. »Nehmen Sie nur das Licht auf dem Tische hier und leuchten Sie mir.«
Sie kamen zur Kellertüre, die eine Falltüre war.
»Ach, da sehen Sie nur«, jammerte der Wirt, »da drunten liegt die liebe Mutter und gibt kein Zeichen von sich.«
Der Major wusste nicht, ob sie wirklich hinabgefallen oder ob es nur ein falsches Vorgeben sei, um ihn in den Keller zu locken. Er blieb an der Stiege stehen und sagte:
»Gehen Sie doch mit dem Lichte voran, Herr Wirt, damit ich auf der schlechten Stiege nicht auch noch den Hals breche.«
Der Wirt ging voran. Der Major bemerkte, dass ihm das Heft eines Stiletts aus der Rocktasche hervorschaute, von dem er vorhin nichts wahrgenommen hatte.
»Nun weiß ich's gewiss«, dachte der Major.
»Der Bösewicht will mich drunten im Keller, während ich der ruchlosen Alten Hilfe leiste, mit einem unvorsehenen Stich ermorden.«
Der Major rief:
»Wer anderen in eine Grube gräbt, fällt selbst hinein«,
und gab dem Schurken schnell einen kräftigen Stoß, dass er die Stiege hinunterpurzelte. Der Wirt fiel auf die Wirtin. Die alte Wirtin raffte sich schnell auf, ergriff den Wirt bei den Haaren und schrie:
»Du Tölpel, du hast mir, glaube ich, gar zwei Rippen eingeschlagen!«
Der Major aber warf die Falltüre zu und schob die starken eisernen Riegel vor. Fünftes Kapitel: Das stumme Kind redet. Der Major trat unter die Haustüre und rief:
»Haska! Haska!«
Haska kam und hatte, wie ein echt ungarischer Husar, bei dem Angriffe in jeder Hand eine Pistole und den bloßen Säbel quer im Munde.
»Ah, du brauchst jetzt keine Waffen«, sprach der Major lächelnd. »Die Vögel sind gefangen, Wirt und Wirtin sind im Keller eingeschlossen.«
»Victoria!« rief Haska. »Die Festung ist also unser. Nun wollen wir sie aber ein wenig rekognoszieren, um sie nötigenfalls zu verteidigen. Vor allem aber müssen wir die Schlüssel aufsuchen und in Verwahrung nehmen.«
Haska fand sie nach einigem Suchen in der Küche, unter einem alten, umgestürzten Topfe versteckt.
Der fröhliche Husar legte sie auf einen Teller und übergab sie, wie man bei Übergabe einer Festung zu tun pflegt, mit einer tiefen Verbeugung seinem Herrn. Sie durchsuchten erst den unteren Stock des altertümlichen Hauses, gingen dann die schmale steinerne Stiege hinauf und in den engen Gängen umher, von Kammer zu Kammer, um zu sehen, ob niemand im Hause versteckt sei. Als sie abermals an eine Kammertüre kamen, hörten sie drinnen beten.
»Lieber Gott«, sagte eine sanfte, liebliche Stimme, »erbarme dich des guten Herrn und seines treuen Dieners. Rette du sie, und errette auch mich aus diesem Hause des Schreckens.«
Der Major öffnete die Türe und rief erstaunt:
»Ursula, bist du's, die so andächtig betet? Bist du denn nicht stumm?«
»Ach nein, lieber Herr«, sagte sie, »man gab mich nur dafür aus. Die bösen Menschen in diesem Hause hatten einen fremden Herrn ermordet und drohten mir es auch so zu machen, wenn ich vor einem Gaste nur ein einziges Wörtlein von mir werde hören lassen.
»Sei guten Muts«, sagte der Major. »Der Wirt und die Wirtin werden dir kein Leid mehr antun. Sie sind versorgt.«
»Ach Gott«, rief das Kind, »sie werden sie doch nicht umgebracht haben.«
»Nein«, sagte der Major, »ich habe sie bloß in den Keller eingesperrt. Komm nun mit mir herab in die Stube, lass uns fröhlich sein und erzähle mir, wie du in dieses Haus gekommen bist.«
»O lieber Herr«, sprach die Kleine, »sie sind noch lange nicht sicher. Es halten sich wohl 20 Räuber in diesem Walde auf. Noch diese Nacht kommen 10 bis 12 hierher, denn für so viel kochte die Wirtin. Sorgen Sie doch dafür, dass die fürchterlichen Männer nicht in das Haus kommen.«
»So komm denn, Haska«, sagte der Major, »wir wollen uns in dem gehörigen Verteidigungszustand setzen. Ich denke, Sie werden doch nirgends anders als zum Tore hereindringen können.«
»Nein«, sagte das Kind, »alle Fenster sind wohl vergittert. An dem Hause ist ein Erker, den die Räuber ihren Leuchtturm nennen. Dort zündet der Wirt, wenn er die Räuber zur Nacht erwartet, ein Licht an, damit sie den Weg hierher leichter finden. Sie tun, wenn sie vor dem Tore angekommen sind, allemal 3 Schläge an das Tor, und der Wirt oder die Wirtin öffnen dann das Tor.«
»Nun wohl«, sagte der Major, »wenn nicht alle 12 auf einmal kommen, so lassen wir sie herein. Mit einem halben Dutzend davon ist uns der Kampf nur ein Spiel. Wir wollen ihnen einen warmen Empfang bereiten. Geh aber vorerst und sieh, ob das Licht noch brennt.«
Haska ging, kam sogleich wieder und sagte lächelnd, »der Herr Wirt und die Frau Wirtin sind pünktliche Leute im Dienste. Sie haben, bevor sie in den Keller expediert wurden, eine frische Kerze angezündet. Das Licht wirft einen so hellen Schein hinaus, dass wir dabei leicht sehen können, wie viel der Spitzbuben vor dem Tore auf einmal ankommen werden.«
»Gut, Haska«, sagte der Major, »komm jetzt mit mir herab in den Hof. Wir wollen die gehörigen Anstalten machen.«
Der tapfere Offizier zog seinen Überrock aus und sagte,
»Schon vor der Husarenuniform werden sie Respekt haben. Suche indes Stricke vor, wir wollen die Kerle damit binden.«
Plötzlich geschahen die 3 Schläge an das Tor. Haska eilte hinauf in den Erker, kam ebenso schnell wieder herab und sagte leise, »es sind ihrer 2.
»Wohl«, sagte der Major, »so öffne das Tor und bleib hinter dem offenen Torflügel stehen. Mit dem ersten, der hereintritt, will ich's aufnehmen. Über den anderen fällst du her. Stelle die Laterne hierher auf den Boden.«
Haska tat's und öffnete das Tor. Den einen Räuber fasste plötzlich der Major am Kragen, setzte ihm die Pistole auf die Brust und rief mit donnernder Stimme,
»ergib dich, oder du bist auf der Stelle des Todes.«
Der Kerl fiel vor dem fürchterlichen Husarenoffizier auf die Knie und flehte um Pardon. Haska hatte auch den anderen augenblicklich zu Boden gerissen. Beide Räuber wurden an Händen und Füßen gebunden und seitwärts auf den Boden gelegt.
»Wenn ihr euch nur regt oder einen Laut von euch hören lasset, so erschieße ich euch augenblicklich«, sagte der Major.
Bald darauf geschahen wieder 3 gewaltige Schläge an das Tor. Abermals standen 2 Räuber mit schweren Päcken an den Schultern vor dem Tore. Beide wurden, ebenso wie ihre 2 Kameraden, hereingelassen, überwältigt und gebunden. Der tapfere Offizier und sein wackerer Streitgenosse blieben bis gegen Tag jeder auf seinem Posten. Allein es ließ sich weiter kein Räuber mehr sehen noch hören. »Ich begreife nicht, warum sie nicht kommen«, sagte Haska. »Vielleicht haben sie den Braten gerochen. Allein die Bösewichter werden ihre Strafe doch nicht entrinnen.« Sechstes Kapitel: Der Onkel. Bald brach die Morgenröte über dem finsteren Tannenwald hervor, und es wurde Tag. »Jetzt wollen wir weiterziehen«, sagte Haska.
allein der Major sprach. »Noch droht uns Gefahr. Du hast gehört, dass sich bei 20 Räubern in diesem Walde befinden. Ehe wir uns versehen, kann eine Kugel aus dem Gebüsche uns treffen, ohne dass unser Auge auch nur das Geringste von den Schützen sieht. Ich muss erst überlegen, was zu tun ist.«
Hastka rief plötzlich, »Ich höre den Hufschlag mehrerer Pferde. Ich fürchte, die ganze Rotte zu Pferd und zu Fuß ist im Anzug.« Er eilte hinauf in den Erker, kam noch schneller und voll Freude wieder herab und rief, »Es sind unsere Leute, ein ganzer Zug Husaren!«
Hastka öffnete eilig beide Torflügel und die Husaren ritten herein. Alle grüßten ihren Major und ihre Kameraden Hastka auf das Freundlichste. Der Wachtmeister sagte, »Wir waren sehr besorgt um Sie, gnädiger Herr Major, da Sie immer so pünktlich im Dienste sind, gestern Abend aber zur festgelegten Stunde nicht eintrafen, ja, noch eine Stunde darüber verflossen war, so fürchteten wir, Sie möchten sich in dem Walde verirrt haben oder den Räubern, die diesen Wald unsicher machen, in die Hände gefallen sein. Wir saßen also auf und durchritten bei angezündeten Fackeln den finsteren Wald. Wir erblickten die Spuren zweier Pferde. Das da, rief ich, sind die Fußstapfen von dem Fuchs unseres Herrn Majors. Kein Pferd weit und breit hat einen so netten Hof. Wir folgten derselben und kamen so zu diesem Hause.«
»Nun, Gottlob, dass wir uns wiedergefunden«, sagte der Major. »Ich danke euch für eure Mühe.«
Hastka aber rief, »Aha, nun weiß ich, warum die Räuber nicht kamen. Ihr habt sie verscheucht.«
Der Major erzählte kurz, was ihm begegnet, und befahl darauf, »Bewacht die vier Gefangenen hier und bringt den Wirt und die Wirtin, die in dem Keller eingesperrt sind, zu ihnen herauf. Durchsucht das ganze Haus, erbrecht alle Kammern, Kisten und Kästen, wo sich vieles geraubte Gut befinden muss. Tut euch an den Lebensmitteln und dem Weine, daran in diesem Hause kein Mangel sein wird, gütlich.«
Die Husaren stiegen ab, vollzogen die Befehle, besonders den letzten, mit Freuden und verzehrten die großen Braten, die für die Räuber bereitet waren. Der Major ging in die Kammer des Kindes, dem er seine Rettung zu danken hatte, führte es in das obere Zimmer mit dem Erker, das ziemlich hübsch war, und sagte, »Nun, liebe Kleine, setze dich hierher neben mich auf das Kanapee und sage mir, wie du hierher in dieses Haus gekommen bist. Denn es ist unmöglich, dass du eine Tochter dieses schurkenhaften Wirtes oder eine Enkelin dieser ruchlosen Wirtin sein solltest. Erzähle einmal, liebe Ursula.«
»Ich heiße nicht Ursula«, sagte das Kind. »Ich heiße Melina. Ich ward meiner Mutter geraubt und hierher gebracht. Mein Vater war 2 Jahre zuvor gestorben. Er nannte sich Freiherr von Grünau.«
»Gott im Himmel!« rief der Major und schlug beide Hände zusammen. »So bist du die Tochter meiner Schwester. Ich bin dein Onkel. Oh, sei mir 1000-mal gegrüßt, liebste Melina. Ich habe, als ich in den Krieg zog, dich nur als Wiegenkind das erste und das letzte Mal gesehen, dich auf meinen Arm genommen und gesegnet. Du bist mir ein Engel, durch den Gott mich von einem schauerlichen Tode errettet.«
Der hocherfreute Onkel faltete die Hände und blickte lange stillschweigend zum Himmel. Auch Melina betete und weinte.
»Nun, Gott sei gelobt, dass er mich dich finden ließ«, sagte der Major wiederholt. »Oh, wie wird meine Schwester, deine Mutter, sich freuen!«
Er schloss Melina in die Arme und benetzte ihr Angesicht mit Tränen. Ihre Tränen flossen ineinander. Der Onkel fragte hierauf,
»Wie kam es denn, dass du deiner Mutter geraubt wurdest, liebste Melina?«
»Ach«, sagte Melina, »ein fürchterlicher Mann trat in unser Zimmer und zeigte an meiner Mutter eine Schrift und schmähte schrecklich. Die Mutter hieß mich in den Garten gehen. Ein anderer, fürchterlicher Mann kam in den Garten, ergriff mich, verstopfte mir den Mund mit seinem Taschentuche und schleppte mich in den nahen Wald, wo eine Kutsche bereit stand. Beide brachten mich dann hierher.«
Der Major führte Melina hinab in den Hof und zeigte ihr die Gefangenen.
»Dieser da mit dem schwarzen Kopfe«, rief Melina, hat meine Mutter das Papier überreicht. Jener dort mit dem roten Haar und Backenbart hat mich geraubt.« Der Major nahm mit Melina ein kleines Frühstück und befahl dann den Husaren aufzubrechen. Er nahm Melina zu sich auf das Pferd. Die Gefangenen wurden, die Hände auf den Rücken gebunden, von den Husaren in die Mitte genommen. 4 Husaren mussten in dem Hause zurückbleiben, die geraubten Güter, bis man sie abhole, zu bewachen. In der Stadt überlieferte der Major die Gefangenen dem Gerichte. Mehr als 200 Husaren mussten den Wald umringen und durchstreifen. Die ganze Räuberbande wurde eingebracht. In der Untersuchung, die wohl ein Jahr währte, hat sich, unter vielem anderen, Folgendes ergeben. Herr von Klauenburg, der einzige Anverwandte der Frau von Grünau, ein reicher, aber höchst geiziger Mann, der in einer fernen Stadt lebte, hatte vernommen, dass Herr von Grünau, ihr Gemahl, nebst ihren 2 Söhnen gestorben, dass ihr Bruder im Kriege umgekommen und dass nur noch ein Kind, Melina, als Erbin des großen Vermögens übrig sei. Er bestellte den Anführer dieser Räuberbande, das Kind zu entführen. »Blutschuld«, hatte er gesagt, »will ich nicht auf mich laden. Raube das Kind, bring es aber nicht um, sondern liefere es an einen Ort, wo niemand es entdecken kann. Lass ihm übrigens nichts abgeben.« Der Räuberhauptmann unternahm es, den Raub auszuführen. Er war es, der mit der Mutter wegen einer vorgeblichen Schuldforderung den Streit anfing. Sein Spießgeselle schlich sich indes um das Haus herum, ergriff das Kind, legte die Gießkanne an das Ufer des Flusses, hängte den Strohhut an den Weidenbusch ins Wasser und entfloh dann mit Melina. Der Räuberhauptmann und sein Vertrauter, der Rotkopf und alle ihre Spießgesellen, auch der Wirt und die Wirtin, wurden zum Tode, jener gottlose Verwandte aber zu einer schweren Geldstrafe und zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Siebtes Kapitel. Die hocherfreute Mutter. Der Major übergab das Kommando dem Rittmeister, ließ Melina wieder ihrem Stande gemäß kleiden und fuhr mit ihr nach Grünau. Da seine Schwester ihn noch für tot hielt, so wollte er sie vorher auf seine Ankunft vorbereiten lassen. Erst dann wollte er zu ihr gehen und ihr beibringen, dass Melina noch lebe. Er stieg daher im Hause des Verwalters ab. Der alte Mann war vor Freude fast außer sich, als er den Major und Melina lebend erblickte. Er selbst lebte neu auf. Er konnte nicht Worte genug finden, ihnen seine Freude zu bezeigen. Er eilte sogleich in das Schloss. Frau von Grünau saß traurig und mit bleichem Angesichte auf dem Kanapee und las in einem Buche. Als sie von dem Verwalter vernahm, ihr Bruder lebe noch, er sei hier, wollte sie ihm sogleich entgegeneilen. Allein schon trat er in das Zimmer. Sie sprang, als sie ihn erblickte, mit weit ausgebreiteten Armen auf ihn zu und umfasste ihn. »O liebster Bruder«, rief sie, »so lebst du denn wirklich noch? Gott sei gelobt, so bin ich doch nicht allein in der Welt.« Der Major setzte sich zu ihr auf das Kanapee. Er bat sie, ihm zu erzählen, was ihr, seit er in das Feld gezogen, alles begegnet sei. Sie erzählte unter 1000 Tränen, dass indes ihr geliebter Gemahl nach vielen Leiden, aber geduldig, fromm und ganz in den göttlichen Willen ergeben, gestorben sei. Dass ihre 2 holden Knaben, die der Major wohl gekannt und an denen er große Freude gehabt habe, ihr durch die Blattern entrissen wurden, und dass ihr einziges noch übriges Kind, ihre innigst geliebte Melina, in dem nahen Flusse ertrunken sei. Der Major hatte mit großer Teilnahme zugehört und sprach nun, »Es ist nicht wahrscheinlich, dass die liebe Melina ertrunken sei, da ihre Leiche nicht gefunden wurden.« »O Gott«, rief die Mutter, und ihr wehmütiges Gesicht erheiterte sich und glänzte vor Freude. Ach, wenn sie noch lebte, wenn ich, ehe ich die Augen schließe, sie noch einmal sehen sollte, welche Seligkeit wäre das für mich?
Zweifle nicht, sprach der Major, dass sie noch lebe. Vetter Klauenburg hat hier seine Hand oder vielmehr seine Klauen mit im Spiele. Gewiss, Melina ist nicht ertrunken. Sie wurde bloß von Räubern geraubt und von ihnen in einen ihrer Schlupfwinkel gebracht.
Ach Gott, rief die Mutter, wurde noch bleicher und reichlichere Tränen flossen über ihre erblassten Wangen. Besser wäre sie tot als unter bösen Menschen. Es ist viel besser gestorben, als an Leib und Seele verdorben.
Liebste Schwester, sprach der Major, ich bin über diese deine edlen Gesinnung tief gerührt. Glaub mir aber, sie ist noch immer jene unschuldige, reine, engelgleiche Melina, die sie von jeher gewesen. Du sollst dich selbst davon überzeugen, sie ist bereits aus jenen räuberischen, verruchten Händen befreit.
Die Mutter stand hocherfreut auf und rief, »O Gott, wie wird mir? Welch ein Licht geht mir auf! Ach, liebster Bruder, sag mir alles, nicht wahr? Du hast sie gesehen. Sie ist vielleicht nicht ferne von mir. Oh, komm, komm, liebster Bruder, und führe mich zu ihr!«
Der Major ging zur Türe und öffnete sie.
Melina stürzte voll Entzückens herein, fiel ihrer Mutter in die Arme und konnte kein Wort hervorbringen als »Mutter, liebste Mutter!«
Die Mutter sprach,
»O Melina, liebste, beste Tochter, ja, du bist es, ich hab dich wieder. O Gott, dir sei Dank, unaussprechlicher Dank!«
Sie schloss unter unzähligen Tränen der innigsten Freude das geliebte Kind in die Arme und rief noch unzählige Male,
»O Gott, dir, dir, liebster Gott, sei Dank!«
Endlich sprach die Mutter,
»Komm, mein liebes Kind, setze dich zwischen mich und meinen Bruder, deinen lieben Onkel, und erzähle, wie es dir unter den bösen Menschen, die dich geraubt haben, ergang.«
Melina erzählte.
»Ach Gott«, fing sie an, »ich war vor Schrecken und Angst fast des Todes, hat sich von dem einen Räuber ergriffen, mit Hilfe des anderen in eine Kutsche geschleppt und in jenes fürchterliche Haus im Walde gebracht wurde. Die alte Wirtin grüßte mich sehr freundlich. Sie sagte, dass sie mich schon lange mit Sehnsucht erwartet habe. Sie redete mir zu, ich solle nicht weinen. Sie legte mir eine Menge Zuckerwerk vor. Sie brachte Kaffee und Punsch und wollte mich, wie wohl vergebens, nötigen, noch wenigstens ein Gläschen von ihrem Leibgetränke auf ihre Gesundheit zu leeren. Sie führte mich auf ein kleines, ziemlich artiges Zimmer. »Sieh«, sagte sie, »dies ist nun deine Schlafkammer. Sieh, das Bett könnte gar nicht feiner und weicher sein.« Sie erzählte mir, was sie mir alles kochen, sieden und braten wolle, und sprach davon so angelegentlich und ausführlich, als wenn es für uns Menschen keine bessere Freude gäbe und als wenn wir nur auf der Welt wären, um zu essen und zu trinken. Sie kleidete mich in ein Landmädchen um und sprach dann, »So, nun gehörst du ganz uns. Der Wirt ist nunmehr dein Vater und ich bin deine liebe Großmutter.« Beide boten alles auf, mich zu erheitern. Allein ich konnte mich nicht an diese Menschen gewöhnen. Mein Herz sehnte sich nur immer zurück, liebste Mutter, zu dir. Denn, wie so ganz anders als bei diesen Leuten, war es bei dir. Aus ihrem Munde hörte ich nie ein frommes Wort. Sie beteten nie, weder morgens noch abends, weder vor noch nach Tische. Im ganzen Hause war kein Buch. Sie redeten von nichts als von Geld und Gut, lobten sich beständig und schimpften über die ganze Welt. Ich mochte gar nicht mit ihnen reden. Ich scheute und fürchtete mich vor ihnen und war nirgends lieber als auf meinem kleinen Zimmer, das die Aussicht in den Garten hatte. Ich dachte da an all das Gute, das du, liebste Mutter, mich gelehrt und mir erzählt hast. Oh, wie manche Stunde der Nacht, wann der Mond zu mir hereinschien, weinte und betete ich da. Ja, ich redete, auch wenn ich wider Willen in der Gesellschaft dieser bösen Menschen sein musste, in meinem Herzen beständig mit Gott. Oh, wie gut ist es doch, dass man immer bei Tag und Nacht mit Gott reden kann und dass er uns immer freudig anhört. Jene zwei Männer, die mich geraubt hatten, kehrten sehr oft in diesem Wirtshause ein und brachten noch andere ihresgleichen mit. Die Gäste, die ja wir zu Hause gewesen, waren noch schlimmer als der Wirt und die Wirtin.
Sie berauschten sich, spielten unter schrecklichen Flüchen Karten, sangen allerlei Lieder und führten allerlei Reden, über die sie in ein lautes Gelächter ausbrachen und die ich zwar nicht verstand, die ich aber wohl recht abscheulich sein mussten, weil so böse Menschen ein Wohlgefallen daran finden konnten. Manchmal gerieten sie miteinander in Streit, warfen einander Krüge und Gläser an den Kopf und drohten einander zu ermorden. Ich flüchtete mich dann zitternd und bebend in meine Kammer. Ich war ernstlich darauf bedacht, aus diesem schrecklichen Aufenthalt zu entrinnen. Allein alle Fenster waren mit eisernen Gittern verwahrt und das Hoftor immer sorgfältig verschlossen. Eines Abends kam ein Kaufmann, ein sehr wackerer, freundlicher Mann, in das Wirtshaus, um da zu übernachten. Er führte sehr schöne Waren und viel Geld bei sich. Diesen ermordeten die Räuber. Ich hörte sein Jammergeschrei und eilte aus meiner Kammer herab in die Stube. Ich war bei dem Anblicke vor Schrecken und Entsetzen außer mir. Ich sagte den Mördern, dass dieser Mord ein schreckliches Verbrechen sei und dass Gott sie gewiss dafür strafen werde. Sie achtet nicht darauf. Sie befahlen mir bloß, keinem Menschen ein Wort davon zu sagen. Der Wirt aber schrie, »Du sollst mit fremden Leuten gar nicht mehr reden. Wir werden dich von nun an für immer stumm ausgeben.« Da ergriff mich der Wirt bei der Hand, riss mich zu der blutigen Leiche hin und sagte wütend, »Da sieh einmal, wenn du gegen irgendjemand als gegen mich und die Wirtin nur ein einziges Wort aus deinem Munde kommen lässt, so ermorden wir dich auf eine noch schrecklichere Art als diesen Menschen hier.« Ich fiel in meine Kammer auf meine Knie nieder, streckte beide Arme zum Himmel und betete, »O du lieber, barmherziger Gott, du hast dich des Jünglings Daniel in der Löwengrube erbarmt.« Heiter und fröhlich wie ein Hirte unter seinen Lämmern saß er zwischen den hungrigen, blutdürstigen Löwen da. »Du hast ihm einen Engel gesendet, der sich seiner angenommen. Du hast ihn aus der Löwengrube befreit. O, erbarme dich auch eines armen Mädchens. Befreie mich von diesen grimmigen Tigern. Sende auch mir einen Engel zur Hilfe.« Und der gute Gott hat mein Gebet erhört. »Ja, liebe Mutter, er hat mir in Wahrheit einen Engel zur Hilfe gesendet. Hier, den lieben Onkel.« »Ja, wahrhaftig«, sagte die Mutter, »er, der gute Gott, hat sich deiner, er hat sich unser aller erbarmt. Ach, möchten wir es doch recht erkennen, dass er uns alles zum Besten leite. Möchten wir es immer, auch in den größten Leiden, recht fest glauben, dass es wieder besser kommen werde und dass wir ihm gewiss noch einmal für alle Leiden danken werden. Ja, gewiss, alles, was er tut, ist die lautere Weisheit und Güte. Ihm sei ewiger und unendlicher Dank.«
»Amen, Amen«, sagte der Major.
Und Meline wiederholte die Worte. »Amen, Amen«.